In ihm sind auch wir erwählet längst vor allem Zeitbeginn, der Gemeinde zugezählet, dass ein Opfer brächt Gewinn. In des Gottes Geistes Klarheit sind wir Zeugen ewiger Wahrheit, Leben in dem Wanderzelt, schon das Leben jener Welt. Jesus Christus, Herr der Zeiten und der Welten immer da, gestern, heut in Ewigkeiten, immer gleich unwandelbar. So wie alles aus dir worden, herrschst du einst auch aller Orten. Außer dir wird nichts mehr sein. Du bist Herr, nur du allein. Amen. Wir haben fast alles zusammen, was zu einer heilsgeschichtlichen Auslegung gehört. Wir haben erwiesen, dass es sich zwingend aus den Texten ergibt, nicht von außen aufoktroyiert, sondern aus den Texten uns entgegenkommend. Wir haben dabei bedacht, dass das sowohl in Kontinuität als auch in Diskontinuität läuft, dass wir die Zukunft gesetzt haben in Christus. Wir haben einen ganz kurzen Durchgang gemacht, dass wir merken, wir sind damit nicht allein auf der Welt. Es gibt eine breite Spur in der dogmatischen und kirchengeschichtlichen Tradition, die ebenfalls in der heilsgeschichtlichen Auslegung beheimatet ist. Wir haben es festgemacht, dass es eine klare Inspiration bedarf. Die Prämissen, die wir setzen, setzen wir ganz bewusst und wollen sie auch so halten. Und wir haben als viertes Prinzip dazu genommen, die Mitte der Offenbarung, nämlich Jesus Christus, um deutlich zu machen, es gibt nicht nur diese Linie, sondern auch den Zentrumspunkt und das zusammen gibt uns eine gesunde Mischung. Die beiden Prinzipien der Linie und des Punktes erfahren dahin ein Korrektiv. Jetzt haben wir schon eine ganze Menge und haben natürlich zwischendurch auch mal gedacht, was für ein heilsgeschichtliches System haben wir eigentlich selber? Was haben Sie? Manche von uns haben ganz bewusst eins im Kopf, manche haben es unbewusst, manche haben ganz schlichtes, manche haben ein sehr differenziertes, manche können ihre 6, 7, 8 Stationen klar benennen, andere, die schwanken danach, je nachdem, wie sie es gerade so sehen. Aber miteinander laufen wir jetzt, ohne das über zu systematisieren, ja immer wieder in ganz bestimmten Wellen, Stockwerken, die wir besprochen haben. Egal, wo wir jetzt genau die Zwischenböden einsetzen, haben wir eine Zeit des Paradieses, der Schöpfung und des Paradieses, die voradamitische Zeit. Wir haben dann das eigentliche adamitische Zeitalter ab 1. Mose 3. Manche betonen nochmal besonders den Noah-Bund und die Phase der Noah-Zeit, bevor in 1. Mose 12 ein klarer Einschnitt erfolgt durch die Erwählung des Abrahams und diese besondere Herausrufung des Volkes Israel dann beginnt. Die Herausruf des Volkes Israel, die Patriarchenzeit, führt uns in den Mosebund hinein am Sinai. Und nach der Mosezeit, dem Sinai-Bund, der faktisch tragend läuft bis in die Jesuszeit, haben wir noch mit eingeflochten, dann den Davidsbund, davidische Linie, die messianische Zeit, die angekündigt wird, und dann die Jesuszeit und die Gemeindezeit. Abschluss der Gemeindezeit erfolgt dann, wenn das Dach gebaut ist vom Haus, Epheserbrief, auf der Grundlage die Gemeinde gebaut ist, erfolgt mit der letzten Zuspitzung vor dem Auftreten von Jesus, dem Messias, dann die Hineinführung in das sogenannte tausendjährige Reich, Millennium, Friedensreich des Christus, wie auch immer es wir dann konkret uns denken. Und nach dieser besonderen Zeit dann die Hineinführung in diese Zeit der Herrlichkeit, den zukünftigen Äon, der in Offenbarung 21, 22 uns beschrieben wird. Das so ganz grob ist das, was Sie in unterschiedlicher Weise in Ihrem Kopf haben. Egal wie klar Sie jetzt das benennen und welche Namen Sie den Kindern im Einzelnen immer wieder geben. Und da brauchen wir jetzt bei diesem ganz kurzen Mini-Durchgang auch noch einen weiteren Leitsatz mit dazu. Und der weitere Leitsatz, den wir brauchen, der heilsgeschichtlichen Auslegung, lautet eben, wie hier steht, heilsgeschichtliche Auslegung achtet die Komplexität der Offenbarung. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, dass die Offenbarung, wie sie uns begegnet in der Bibel, so komplex ist, dass man manches Mal, wenn man das nicht respektiert, diese Komplexität der Offenbarung, man anfängt in ungesunder Weise zu differenzieren und Heilszeit oder Heilsetappen oder Schnitte zu schneiden. Und das führt manchmal zu ganz schwerwiegenden Verirrungen. Deswegen braucht es bei einer sauberen heilsgeschichtlichen Auslegung die Bejahung, dass die Offenbarung komplex ist. So komplex, dass sie für unseren Verstand an manchen Stellen spannungsgeladen auftritt. Und diese Spannungsladung darf nicht dazu führen, dass ich das auflöse, indem ich die verschiedenen Teile dieses komplexen Denkens unterschiedlichen Systemen, unterschiedlichen Heilszeiten, unterschiedlichen Ökonomien zuweise. Ich möchte es Ihnen an einigen Beispielen erläutern. Die Komplexität der Offenbarung entdecken Sie zum Beispiel in Sätzen, wie sie einerseits im Römerbrief uns beschrieben werden und andererseits im Jakobusbrief. Ja? Sie können, wenn man die Sätze allein stehen lässt, glatt sich widersprechende Sätze in der Bibel entdecken. Glatt sich widersprechende Sätze. Ich lese Ihnen nur damit, das wissen Sie alle, aber nochmal einfach zur Erfrischung. Ja, wir haben zum einen einen Satz aus Römer 3, 28. Da lesen wir vom Apostel Paulus: So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, allein durch Glauben. Und jetzt lese ich Ihnen, um ein bisschen Gegengewicht da reinzubringen, Jakobus 2, Vers 24. Und da heißt es: So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerecht wird, nicht durch den Glauben allein. So, verstehen Sie? Das ist doch gut. Es ist richtig gut, nur es tut erst einmal weh. Ja, und das muss man ganz bewusst akzeptieren, dass hier ich weder das verschiedenen Heilszeiten oder verschiedenen Ökonomien zuweisen muss, noch einfach sagen muss, das kann man einfach nur noch zu den Akten legen, oder sagen muss, ich muss mich entscheiden oder ich muss einen in die erste, einen in die zweite Reihe stellen. Das hat mit der Komplexität der Offenbarung zu tun. Und das ist ganz bewusst zu akzeptieren. Wer das nicht akzeptiert, rutscht an der Stelle ab und landet nicht etwa in einer stärkeren, reicheren, besseren, glatteren Theologie, sondern einer verarmten, einengenden und die Bibel nicht ernst nehmenden Theologie. Und deswegen ist das ein ganz wichtiger Leitsatz einer guten heilsgeschichtlichen Auslegung, dass sie die Komplexität der Offenbarung akzeptiert. Das heißt, zu begreifen, in diesem Offenbarungsbereich brauche ich Sätze, die allein für sich stehend erst einmal einen mittleren Herzinfarkt auslösen können, ja, also einen Kurzschluss auslösen können, die einfach nicht in meinem Kopf zusammenpassen. Nun brauchen wir gar nicht Römer 3 und Jakobus 2 auslegen. Sie wissen, das passt wunderbar zusammen, aber das lassen wir jetzt mal stehen. Nur ich wollte es mal Ihnen deutlich machen, dass dann Einzelne schon meinen, sie müssten jetzt differenzieren zwischen dem Apostel Paulus auf der einen Seite und dem Apostel Jakobus auf der anderen Seite. Nach dem Motto, die beiden könnten nicht in derselben Kirchenbank sitzen, das ging ja gerade noch, sondern sogar meinten, die könnten nicht derselben Heilsordnung zugemessen werden oder noch schärfer, die stünden nicht im selben Stockwerk der Heilsgeschichte. Und wenn ich das die Konsequenz daraus ziehe, habe ich keinen Pluspunkt, sondern Minuspunkt gezogen und habe meine heilsgeschichtliche Auslegung, ein ganz wichtiges Leitprinzip, nicht beachtet. Ich muss die Komplexität festhalten. Das betrifft zum Beispiel einen solchen Satz. Das betrifft ein ganz ähnliches Thema. Das betrifft zum Beispiel das Thema, das wir in unseren Gemeinden auch endlos erfrischend diskutieren können und auch schon getan haben, zwischen der Erwählungslehre einerseits und dem freien Willen andererseits. Dann haben wir auf der einen Seite eine Erwählungslehre, wie Sie zum Beispiel sie entdecken im Epheserbrief, denken Sie an diesen wunderschönen Eingang, Epheser 1, 3 folgende, dass wir erwählt sind vor Grundlegung der Welt, ein faszinierender Satz auf der einen Seite und auf der anderen Seite das Geheimnis des freien Willens, dass der Mensch bei der Entscheidung für oder gegen Christus behaftet wird. Wenn ich diese komplexe Denkstruktur nicht akzeptiere, als in einem Stockwerk der Heilsgeschichte beheimatet, sondern meine, weil es in meinem Kopf nicht zusammenpasst, müsste ich das in verschiedene Abteilungen führen, werde ich nicht gewinnen, sondern verlieren. Entweder werde ich sagen, ich stütze mich auf die eine Seite, nämlich die Seite des freien Willens und sehe sie in einem besonderen Stockwerk für die Gemeinde Jesu und drücke deswegen die Erwählungslehre irgendwo in den Keller, oder ich mache es gerade umgekehrt bildlich gesprochen und systematisiere wieder, ziehe Zwischenböden ein, die aber nicht zu weiteren guten Ergebnissen führen, sondern die eher rückwärts führen. Ich muss diese Komplexität festhalten. Ich denke, dass manch einer von Ihnen aus Gemeindetraditionen stammt, die zumindest eine offene Flanke darin haben, diese Komplexität nicht zu akzeptieren, sondern eher auszuweichen, indem sie weitere Zwischenstockwerke und Fachböden einziehen in das Haus der Heilsgeschichte und im Verlauf dieses Weges nicht gewonnen haben, sondern massiv verloren haben auf dem Weg ihrer heilsgeschichtlichen Auslegung. Also gut gedacht, heilsgeschichtlich gut gedacht und doch nicht gut gemacht, weil ein wichtiges Leitprinzip übersehen, nämlich das Prinzip komplexen Denkens in der Offenbarung. Und zum komplexen Denken gehört diese bewusste Akzeptanz, innerhalb eines Stockwerkes werden aufgrund der komplexen Struktur uns Dinge zugemutet, die in unserem Kopf eigentlich nicht zusammenpassen. Dazu gehört auch das Thema, was natürlich auf der Langensteinbacher Höhe beheimatet ist und bei vielen von Ihnen auch, bei anderen auch nicht, dass wir auf der einen Seite in der Offenbarung der Heiligen Schrift einen doppelten Ausgang der Heilsgeschichte haben, ganz klar belegt, und auf der anderen Seite ebenfalls in der Heiligen Schrift einen einlinigen Ausgang des Ausgangs der Heiligen Schrift vor uns haben, Stichwort Allversöhnung. Auch da gilt wieder, ich darf die einen Stellen nicht gegen die anderen Stellen einfach ausspielen, egal in welcher Tradition ich jetzt bin. Ja? Entweder eine Tradition, ich schiebe die vom doppelten Ausgang in den Keller, weil die mir nicht gefallen, und halte die einen nur noch hoch oder gerade umgekehrt der Tausch. Auch da gilt, ich muss die komplexe Struktur der Offenbarung bewusst akzeptieren. Sie ist notwendig, sie ist nicht nur formalistisch so, sondern sie ist inhaltlich notwendig. Sie wird mir zugemutet, komplex zu denken, spannungsgeladen zu denken, polar zu denken oder wie auch immer das in Ihrem Kopf abgespeichert ist. Ein ganz wichtiger Aspekt in der heilsgeschichtlichen Auslegung. Das ist ein ganz wesentlicher Leitsatz, den wir da noch mit hineinnehmen. Wenn wir das jetzt so haben, dann hoffe ich, dass vor Ihrem inneren Auge so ganz langsam ein Gebäude entsteht. Ich hoffe es mir zumindest. Ein Gebäude, dass Sie merken, Mensch, was gehört da eigentlich zusammen zum heilsgeschichtlichen Auslegen? Was gehört da zusammen? Und was müssen wir miteinander festhalten und beachten, damit das eine gesunde, richtig gute Sache wird? Also aus den Texten heraus zwingend sich ergeben, halten wir die Kontinuität und die Diskontinuität fest, haben die kirchengeschichtliche Linie, die Inspiration, haben die Mitte gleichzeitig in Jesus Christus und halten auch die Komplexität der Offenbarung fest. Das bedeutet, wir leben mit verschiedenen Prinzipien, die uns helfen, vor Vereinseitigungen der heilsgeschichtlichen Auslegung bewahrt zu bleiben. Es gibt natürlich solche Vereinseitigungen. Jedes System muss ganz scharf aufpassen. Nicht, wo es top ist, das wissen wir immer gut, sondern wo es nicht top ist. Und wo wir besonders achten müssen, dass wir nicht aus der Spur laufen. So. Ich habe mal ein paar Punkte. Einzelne Punkte werden für einzelne von Ihnen völlig unwichtig sein. Andere werden Sie sofort sagen, ah, jetzt habe ich es verstanden. Wo, wenn Sie das zusammenhalten, was Sie bisher gehabt haben, diese fünf Aspekte mit Ihren Ausformulierungen, Ihnen helfen, in der heilsgeschichtlichen Auslegung einen soliden Weg auf Dauer zu gehen. Wenn ich das festhalte, was wir jetzt miteinander besprochen haben, werde ich zum Beispiel absolut gefeit sein, heilsgeschichtliche Auslegung dazu zu missbrauchen, Nebenlinien auszufahren und zu Hauptlinien zu machen oder überhaupt Linien zu konstruieren, die es gar nicht geben kann und auch nicht geben darf. Ich möchte das erläutern. Wenn ich Christus als die Mitte der Schrift, als ein Prinzip der heilsgeschichtlichen Auslegung festgelegt habe, dann weiß ich, die Mitte in Christus ist die Rechtfertigung des Gottlosen allein aus Gnade durch Glauben. Gut? Ja? Das ist die Mitte. Es gibt keine Rechtfertigung des Gottlosen nur allein aus Gnade durch Glauben. So, ein klares, erkennbares Prinzip der Mitte. Wenn ich das habe, dann kann ich nicht auf der anderen Achse eine Linie einführen, wo ich Menschen durch Teilwerke zu einer Teilrechtfertigung führe. was immer wieder in Randbereichen und sektierischen Spezialgruppen geschehen ist, dann geht das nicht. Verstehen Sie? Das ist eine klare Konsequenz aus den Prinzipien, die wir miteinander erarbeitet haben. Wenn ich allerdings das Prinzip Christus, die Mitte der Schrift, vernachlässige, dann habe ich natürlich die Variation und kann alle möglichen Untergrüppchen noch sonstige Sorten einsortieren. Sie wissen, dass es zum Beispiel in manchen Gruppierungen daneben wiedergeborenen Christen noch Sorten von Menschen gibt, die in wie auch immer gearteter Nähe zu Jesus stehen. Irgendwelche Sonderjüngerlehren, Teilgerechtfertigte, anteilig im tausendjährigen Reich Beteiligte und sonst so andere Sorten von Typen. Die lassen wir jetzt mal raus weg. Ja. Das kann nur dann funktionieren, wenn ich ein Prinzip einer heilsgeschichtlichen Auslegung fundamental vernachlässigt habe. Fundamental. Nämlich Rechtfertigung des Gottlosen allein aus Gnade aufgrund des Glaubens. Es kann keine Rechtfertigung des Gottlosen geben aufgrund von Werken. Auch keine Teil, sieben Achtel, vier Neuntel Rechtfertigungen gibt es nicht. Das ist eine prinzipielle Entscheidung, die mit Christus zu tun hat. Und das muss und wird heilsgeschichtliche Auslegung absolut festhalten und damit einen inneren Impfschutz haben, wenn heilsgeschichtliches Prinzip meint, sie müsse noch weiter schneiden, schnippeln und sortieren über das hinaus, was in Christus klar geschnitten ist. Dazu gehört zum Beispiel auch, dass es Auslegungsrichtungen gibt, die den Leib des Christus, seine Gemeinde, noch einmal spezifiziert haben. Da gibt es also innerhalb des einen Leibes der Gemeinde, das mag für 90% von Ihnen jetzt völlig weit weg sein, aber trotzdem hilfreich, es in diesem Rahmen hier zu sagen, weil es zur heilsgeschichtlichen Verirrung gehört, ja, innerhalb der Gemeinde noch einmal Untergruppen spezifiziert. Paulinische Richtung, johannäische Richtung, petrinische Richtung, jakobinische Richtung, unterschiedliche Sorten, die teilweise nicht mehr in einen Himmel hineinpassen, um es mal so zu sagen. Da muss man sagen, wer so etwas tut, hat die heilsgeschichtliche Auslegung missbraucht, die Gemeinde verführt und missachtet wesentliche Prinzipien der Auslegung der Heiligen Schrift. Und ich stehe zu den Sätzen, die ich gerade gesagt habe. Wer dieses etwas macht, hat Gemeinde, das heilsgeschichtliche Prinzip missbraucht und Gemeinde verführt und missachtet wesentliche Prinzipien, die für die Auslegung notwendig sind. Verstehen Sie, das muss beides sein. Ich brauche die Linie auf der einen Seite und da muss ich klar schneiden. Mosezeit und Gesetz und Evangelium und Gemeindezeit, ganz klar. Und ich brauche gleichzeitig den konzentrischen, klaren Punkt in der Mitte. Wer was ist in Christus, ein für allemal, in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gültig, das ist die Rechtfertigung des Gottlosen, allein aus Gnade, aufgrund des Glaubens. Anders kann ich dann nicht schneiden. Das ist absolut wichtig. Wir haben ja schon manche Erfahrung auch in diesem Haus damit gemacht, wo ich sage, wenn ihr klare, heilsgeschichtliche Auslegungsprinzipien hätten, wärt ihr diesem kruden Evangelium nicht auf den Leim gegangen. Dazu gehört auch Theorien und Thesen, die plötzlich von zwei Evangelien sprechen. Das ist schon als Wort an sich eine Katastrophe. Wer ein bisschen denkt, muss sagen, falsch, kann es nicht geben. Es kann nur ein Euangelion geben. Alles, was nicht Euangelion ist, ist nicht mehr Euangelion, sondern wenn schon Dysangelion, ja, also schlechte Botschaft. Aber ein Evangelium kann es qua Definition nur eines geben. Und es gibt weder zwei Sorten von Evangelien, für eine judenchristliche, von der heidenchristlichen Dimension, kann es qua Definition nicht geben. Denn die Rechtfertigung des Gottlosen geschieht allein aus Gnade aufgrund von Glauben. Und zwar von nichts anderem als allein aus Gnade und allein aufgrund von Glauben. Ganz, ganz wichtig. Lassen Sie an dieser Stelle auch nicht einen Millimeter Raum für irgendwelche eigenartigen frömmelnd daherkommenden, biblizistisch angehauchten, aber völlig neben der Spur seienden Ansätze. Dazu kommt auch, dass ich mir dann sagen muss, jetzt kommen wir auf die andere Front, dass ich dann, wenn ich diesen Ansatz habe, einer klaren heilsgeschichtlichen Auslegung mit dem Zentrum in Christus, dann werde ich auch begreifen, dass es natürlich undenkbar ist, dass es einen Weg für das Volk Israel gibt, an Jesus Christus vorbei. Das ist immer wieder eine ganz wichtige Frage, die in Intervallen ununterbrochen diskutiert wird. Das berühmte Thema der Judenmission. Da ist die Frage außer Rand, ob wir als Deutsche die richtigen Transporteure des Evangeliums da sind wegen unserer geschichtlichen Frage. Das ist doch vollkommen sekundär. Sondern die prinzipielle Frage ist wichtig. Und die prinzipielle Frage ist natürlich vom Apostel Paulus glasklar beantwortet. Es ist undenkbar, dass ein Mensch ins Reich Gottes kommt, an Jesus Christus vorbei. Das war's doch, was Jesus dem Juden Nikodemus gesagt hat. Dass er das deutlich gemacht hat, wenn du nicht von Neuem auf von oben, sprich von Christus her geboren wirst, kannst du nicht ins Reich Gottes kommen. Das ist nicht antijüdisch, geschweige denn antisemitisch, das stammt genau aus der judenchristlichen Tradition des Juden Jesus in dem Evangelium, das er zuallererst den Juden gesagt hat. Und wer das in der heilsgeschichtlichen Linie sieht, der wird an dieser Stelle nicht schwanken und nicht wanken und nicht eiern. Evangelium ist für Juden zuerst als auch für die Griechen. Aber die kriegen nicht zwei Sorten von Evangelium, sondern wenn ich meinen Punkt habe in Christus, weiß ich, es gibt allein die Rechtfertigung des Gottlosen aufgrund der Gnade durch Glauben. Nur so. Dass das in den heilsgeschichtlichen Zeiten unterschiedlich läuft, das wissen wir Gott sei Dank durch Römer 9 bis 11 auch. Ja? Dass wir wissen, selbstverständlich ist jetzt der Anteil, der aus dem jüdischen Volk zum Glauben an Jesus, ihren Messias, kommt, ist jetzt marginal, immer noch marginal. Aber das hebt das ja nicht auf, dass wir gleichzeitig wissen, dass das nicht das letzte Wort Gottes zum Thema ist und dass sich um sein Volk auch in ganz besonderer Weise noch kümmern wird, sodass das in Erfüllung geschieht, in Erfüllung passiert, was in Römer 11 steht, dass dieses Volk zum Glauben, in seiner Gänze zum Glauben an Jesus, den Messias, kommt. Weitere Konsequenzen aus diesem heilsgeschichtlichen Denken sind dann eben auch, dass ich auch diese Heilslinie Israels nicht einfach auflöse in der Gemeindelinie. Auch das ist ja ein uraltes Thema, was immer und immer wieder auftaucht, bis in ganz bibeltreue Kreise hinein, dass man dadurch einen heilsgeschichtlichen Bruch hat, indem man sagt, alles, was Israel gilt, fällt faktisch in den großen Gemeindetopf hinein. Also alle Verheißungen, alle Voraussagen, alle Segensströme werden faktisch aus dieser Israel-Linie, die das Heil in Christus mehrheitlich nicht angehoben haben, faktisch umgelenkt und transportiert in diesen Gemeindetopf. Verstehen Sie, das haben wir jetzt miteinander erarbeitet. Natürlich habe ich verschiedene Stockwerke. Das eine ist die Israel-Abteilung, das andere ist die Gemeindeabteilung. Aber ich habe doch auch die Mehrdimensionalität der Schrift. Das heißt, ich kann auch mit den Israel-Passagen so umgehen, dass ich sie zwar für mich sprechen lasse, ohne dass ich sie dem Volk Israel wegnehme. Und das ist doch, das sind zwei verschiedene Paar Stiefel. Dass ich diese Texte natürlich nehme für die Gemeinde Jesu. Siehe die Texte, die wir besprochen haben, Römerbrief Kapitel 15, 1. Korinther 10. Es ist geschrieben für uns. Aber ich nehme in der Mehrdimensionalität zwar dieses Wort für mich. Deswegen bleibt aber die historische Ebene und die Wirkung für das Volk Israel trotzdem bestehen. Und da hilft heilsgeschichtliche Auslegung enorm, nicht in eine falsche Einseitigkeit hineinzurutschen. Noch ein Punkt, der mir dabei wichtig ist. Eine klare heilsgeschichtliche Auslegung hilft Ihnen auch, herauszukommen aus der Eschatologie-Vergessenheit. Also aus dem, was sich immer mehr in unseren Gemeinden breit macht, dass unsere Gemeinden im Durchschnitt ganz stark auf das Gegenwärtige eingenordet werden. Und dieser wesentliche Aspekt christlichen Glaubens, der Eschatologie, der Zukunft und die Vergessenheit der Zukunft, dann gar nicht plötzlich eine ganz, ganz große Rolle spielt. Wer weiß, dass durch Heilsgeschichte Zukunft schon gesetzt ist in Gott, schon da ist, ist natürlich enorm gefeit gegen Eschatologie-Vergessenheit. Denn er wird hochinteressiert sein, wie die schon gesetzte Zukunft jetzt endlich auch für mich Gegenwart wird. Für meinen Herrn ist sie ja schon Gegenwart, aber für mich muss sie Gegenwart werden. Das heißt, heilsgeschichtliche Auslegung hilft, die Tür offen zu halten nach vorne. Wenn die heilsgeschichtliche Auslegung runtergefahren wird, haben Sie ganz schnell die Gefahr, dass Gemeinde nicht mehr im Ziellauf ist, sondern im Rundlauf ist. Ein altes Problem der Gemeinde seit 2000 Jahren. Dass sich faktisch dann sich beheimatet in dem Jetztstand und nicht mehr in dem Prinzip der Wanderung zu einem ganz konkreten Ziel unterwegs ist. Und das spürt man Gemeinden und einzelnen Glaubenden ab, ob aus dem Ziellauf ein Rundlauf geworden ist. Heilsgeschichtliche Auslegung hält die Tür zum Ziellauf absolut offen. Das sind nur so ein paar Dinge, die meiner Meinung nach ganz schlicht auf der Hand liegen, wenn man in diesen fünf Prinzipien sattelfest und fröhlich seinen Weg geht und begreift, wie das zusammenhängt und dann solide auch seine Spuren eben da ziehen kann. Jetzt haben wir ja gesagt, wir benötigen noch so ein paar Beispiele, dass wir es nochmal biblisch ein bisschen runterbrechen. Und natürlich gibt es da unendlich viel. Ich gucke mal, ich habe jetzt mal mir so vier Sachen ausgesucht, wie weit wir da kommen, dass ich Ihnen noch so zum Abschluss ein paar Beispiele da nenne. Ganz wichtiger Bereich bei der heilsgeschichtlichen Auslegung ist natürlich Jesus selbst. Das ist ja ganz klar. Und sehen Sie, wenn Sie jetzt zur Person Jesus, zum irdischen Jesus kommen, dann können Sie, wenn Sie jetzt unsere heilsgeschichtlichen Prinzipien nicht beachten, furchtbar daneben liegen. Also, ich zitiere, da gibt es einen Satz in Matthäus 15, Vers 24, der lautet, ein Zitat von Jesus, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. So, netter Satz, was sagt der Heidenchrist, was sagen Sie und ich? Wenn dem so ist, dann brauche ich ja alles, was in dem Evangelium ansonsten noch steht, nicht mehr zu lesen. Denn das, was er da gesagt hat, hat er nicht zu mir gesagt, das hat er schließlich zu den Juden gesagt, zu den verlorenen Schafen. Es gibt Christen, die denken das so. Die denken das so und meinen auch noch, sie wären heilsgeschichtlich koscher, haben aber gar nicht gemerkt, dass bei ihnen jetzt alles durcheinander geht, tatsächlich durcheinander geht. Denn wenn Sie bei Jesus Christus ankommen, müssen Sie doch Ihrem Kopf klar haben, sind Sie an einer unglaublich hochinteressanten Schnittstelle, einer hochinteressanten Schnittstelle, wo auf der einen Seite das Zeitalter des Gesetzes spürbar da ist, des mosaischen Gesetzes, in einer ganzen Größe, einer ganzen Wucht ist es da, das ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite spüren Sie schon, dass jetzt der Äon kippt vom Alten zum Neuen, von dem, was vorher war, zum Christus hin. Und Sie spüren vor allem, wie aus dieser Judenkonzentration der universale Charakter aufbricht. Und das alles haben Sie in Jesus zusammen. Verstehen Sie? Derselbe Jesus, der gesagt hat in Matthäus 15, 24, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen Hauses Israel, hat doch vom Alten Testament her, von den Gottesknechtsliedern des Propheten Jesaja schon gewusst, du sollst nicht nur zu den Juden gesandt werden, du sollst auch das Licht sein für die Heiden. Verstehen Sie? Unter dem Kapitel ist er doch losmarschiert. Er war es doch, der seinen Stammbaum Matthäus-Evangelium, den wir heute Morgen ganz kurz gestreift haben, in diesem Stammbaum Frauen hineingenommen hat aus heidnischem Bereich, um ganz bewusst zu signalisieren, das fängt an zu bröckeln. Ich, Jesus, bin nicht in Anführungszeichen reinrassig, da laufen schon ein paar Sachen schief. Und dann kommt der Hauptmann zu Kapernaum und der Jesus, der Matthäus 15 gesagt hat, sagt gleichzeitig, die Kinder des Reiches, das sind die Juden, werden draußen sein, aber von Norden, von Süden, von Osten und Westen werden sie kommen und sitzen am Tisch des Herrn. Das heißt, sie spüren plötzlich in Jesus, wie diese Linien zusammengehen. Natürlich ein Fokus auf das auserwählte Volk Israel. Selbstverständlich. Aber eben auch schon die Hoffnung zum heidenchristlichen, zu diesem neuen. Natürlich ein Verstehen des alttestamentarischen Gesetzes, Jude zu sein durch und durch. Und doch schon deutlich zu machen, das Gesetz hat bald sein Ziel erreicht, Römer 10, Vers 4. Das heißt, in Jesus leben sie genau, ganz genau auf der Grenzlinie dieser beiden Stockwerke, zwei ganz wichtiger Stockwerke. Und das hat man ganz intensiv zu beachten. Das kommt, um an einem zweiten Beispiel ein bisschen ausführlicher darzustellen, das merken Sie insbesondere, um nochmal beim Matthäus-Evangelium zu landen, wenn Sie sich die große erste Predigt von Jesus anschauen, die sogenannte Bergpredigt. Die Bergpredigt, ich denke, die ist Ihnen so halbwegs im Kopf. Die Bergpredigt Matthäus 5 bis 7 hat ja im Grunde genommen einen ganz, ganz speziellen, heilsgeschichtlich bedeutsamen Charakter. Und jetzt können wir unsere Prinzipien, die wir so miteinander erarbeitet haben, fröhlich anwenden. Denn ich weiß, dass die Bergpredigt bei ganz vielen Christen massiv im Misskredit steht. Und dann denke ich immer, Leute, wo habt ihr eure heilsgeschichtlichen Prinzipien gelassen? Ihr zieht die nicht konsequent durch. Ihr habt da eine ganz Schmalspurtheologie, die euch nicht hilft. Sehen Sie, die Bergpredigt wird bei vielen Christen als Gegensatz zum Römerbrief gesehen. Das eine. Und bei vielen Christen wird sie abgehakt unter für uns nicht geltend und oder sowieso nicht erfüllbar. Damit ist die Sache erledigt. Und jetzt gehen Sie mal die Bergpredigt an und dann begreifen Sie bei der Bergpredigt etwas. Die Bergpredigt ist natürlich, machen wir unsere heilsgöttlichen Prinzipien, ist natürlich zuallererst überhaupt nicht für Sie. Da war keiner von Ihnen dabei, nicht nur jetzt zeitlich gesehen, sondern auch heilsgeschichtlich gesehen. Für wen ist sie natürlich zuallererst? Für die Juden, aber selbstverständlich. Die dabei waren, waren zum allergrößten Prozentsatz, vielleicht waren noch 2,5 Heiden mit da drin, aber der allergrößte Prozentsatz der Juden, der Teilnehmer waren Juden. Und was sollten die aus dieser Bergpredigt hören? Was sollten die daraus hören? Die haben es ja verstanden. Lesen Sie mal Ende in Matthäus 7, was sie verstanden haben. Vers 28 und 29. Es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, dass sie das Volk entsetzte über seine Lehre. Denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Was ist denn damit gemeint? Damit ist gemeint, dass sie damals gemerkt haben, da kommt was total anderes. Das ist jetzt nicht nur, verstehen Sie mal, nicht nur Kontinuität, das ist die totale Diskontinuität in diesem Jesus. Und dass das so ist und dass die Bergpredigt diese Wirkung hat, können Sie sehen bis ins dritte Jahrtausend. Ich habe ein Buch von Jakob Neusner. Jakob Neusner ist einer der führenden jüdischen Theologen in Amerika. Er hat ein Buch geschrieben, ein Rabbi spricht mit Jesus. Ein Rabbi spricht mit Jesus. In diesem Buch stellt er sich neben Jesus in der Bergpredigt. Hören Sie mal zu. Vortext. Nun, Matthäus weist ja schon selbst in seiner Geschichte auf den Kontrast hin. Denn er lehrte sie wie einer, der, in Klammern, göttliche Vollmacht hat und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Mose allein hatte die Vollmacht. Die Schriftgelehrten lehren die Botschaft und die Bedeutung dessen, was Mose mit der Vollmacht Gottes als Torah niedergelegt hat. So sind wir wieder dort, wo wir schon begonnen haben, bei der Schwierigkeit im Rahmen der Torah, den Lehrer Jesus zu verstehen, der abseits der Tora, vielleicht auch über der Tora steht. Also nach einiger Zeit würde ich Mut fassen und den Meister, also Jesus, ansprechen. Ein Stück mit ihm gehen und mich mit ihm unterhalten. aber hier beim ersten Zusammentreffen würde ich meine Gedanken noch für mich behalten. Mein Problem ist einfach, in Worte zu kleiden, und hätte ich an jenem Tag auf den Berg hinaufsteigen und den Meister und seine Jünger ansprechen können, dann hätte ich Folgendes gesagt. Meister, wie kannst du für dich selber sprechen und dich nicht auf die Lehren der Tora berufen, die uns Gott am Sinai gegeben hat? Es hat den Anschein, als betrachtest du dich selbst als Mose oder sogar noch über Mose stehend. Die Tora des Mose erwähnt aber nicht, dass außer Mose und den anderen Propheten noch ein weiterer uns Unterweisung, also Tora, bringen oder dass es eine weitere Tora geben soll. So weiß ich nun wirklich nicht, was ich von deinem Anspruch halten soll. Du sprichst als ich, aber die Tora wendet sich nur an ein Wir, und das sind wir vom Volk Israel, zu dem du doch auch gehörst. Nach den Kriterien der Tora hat Jesus etwas beansprucht, das außer Gott niemandem zusteht. Super. Verstehen Sie? Wenn das jemand kapiert hat, dann der. Das haben viele Christen nicht gescheckt, was der kapiert hat. Dass der Sinn der Bergpredigt der ist, dass hier Gott steht und nicht Mose 2. Und Gott sagen kann in Jesus, zu den Alten ist gesagt, ich aber sag euch. Und dann spricht derselbe Geist, der beim Sinai die 10 Worte gab, steht auf der Bergpredigt derselbe und sagt, was jetzt zu sagen ist. Und dieser jüdische Religionslehrer hat 100% verstanden, in Anführungszeichen. Genau das ist der Knackpunkt der Bergpredigt. Verstehen Sie? Und das muss man mal spüren, was da heilsgeschichtlich abläuft. Dass da irgend so ein paar Sprüchlein kommen von irgendjemandem, einem friedensbewegten Rabbi. Dass da Gott steht und eine Lehre abgibt, wo klar wird, das ist Tora pur. Wie, da kommt nochmal Tora. Tora kann nur Gott geben. Richtig, also wer steht da? Gott steht da. Und das ist zu begreifen, verstehen Sie? Und deswegen ist heilsgeschichtliche Auslegung ein Riesengeschenk. Man wird sich begreifen, das ist zuallererst auf der heilsgeschichtlichen Ebene ein Text für Juden, richtig. Und ein Jude soll an diesem Text Anstoß nehmen. So wie sie damals schon in Matthäus 7 Anstoß genommen haben, richtig. Und gesagt haben, ganz anders als die Schriftgelehrten. Das sagt ja ich, wo wir sagen sollte. Der maß sie was an, was nur Gott gehört. Wer ist das denn? Richtig, genau. Und dieser Anstoß, der muss sein. So, verstehen Sie? Jetzt haben wir aber unser Haus und jetzt haben wir in unserem Haus gelernt, natürlich sind wir mit der Bergpredigt in welchem Stockwerk? Abteilung, Judentum, Gesetz, natürlich. Richtig. Aber die Mehrdimensionalität der Schrift haben wir doch auch gelernt. Das heißt, nicht nur die historische Ebene, aha, die Bergpredigt ist ein Anstoß für Juden. Was kann ich da machen? Da kann ich sagen, und tschüss, ja? Sondern jetzt kommt die Mehrdimensionalität der Schrift hinein und ich begreife plötzlich, natürlich ist sie christozentrisch auszulegen. Haben wir jetzt ja schon angefangen damit. Das heißt, hier spricht nicht irgendeiner, hier spricht Gott in Jesus Christus. Das heißt, Sie haben hier einer der schönen Texte, die von dem Gottsein Jesu in der Sprache der Offenbarung uns berichten. Das ist für manche von uns ein bisschen schwierig, dass nicht 10-mal in der Bibel steht, dass Jesus sagt, ich bin Gott. Die Bibel macht das wesentlich klarer, aber auch in einer anderen Sprache. Eine der Sprachen ist, dass es hier so deutlich macht, dass es zum Ausdruck bringt, hier spricht der lebendige Gott. Tora kann nur Gott geben, der dir hier spricht, ist der lebendige Gott. Aber neben der christozentrischen Auslegung haben wir auch die spirituelle Ebene. Und bei der spirituellen Ebene merken wir plötzlich, jetzt sind Sie und ich mit drin. Denn der da spricht, spricht nicht nur auf dem Kontext des Judentums. Der spricht nicht nur in dem Bereich, dass er ihnen etwas deutlich machen würde, wer er ist, Christozentrik, sondern der da spricht, spricht als auch ihr Herr, Haupt und Meister. Und er hat hier die Lehre für das Reich Gottes ihnen mitgeteilt. Und Sie und ich, Wir wollten doch ins Reich Gottes, oder? Jetzt sind wir Gott sei Dank ins Reich Gottes gekommen. Sie haben Anteil am Reich Gottes, indem sie wiedergeboren sind in Christus. Nur so haben sie überhaupt Anteil am Reich Gottes. Und jetzt haben sie dieses Reich Gottes bekommen. Sie und ich, in ihnen ist neutestamentlich Reich Gottes da. Herrschaft des Christus ist da. Und jetzt gilt die Bergpredigt wieder neu für sie. Aber nicht als Anstoß wie für die jüdische Seite. Nicht nur als Erkennen, wer der ist, der spricht, sondern als Ermöglichung für die, die in Christus Jesus ihren Weg gehen. Sie und ich, die wir in Christus Heiligen Geist haben, sind der erste Typus von Mensch, der dazu die Ermöglichung hat, ob sie es machen, ist was anderes. Das sind zwei Paar Stiefel. Aber die Ermöglichung hat, zu leben auf der Grundlage der Ordnung, die Jesus Christus gegeben hat. Und jetzt lesen Sie und ich die Bergpredigt wieder anders. Gehen wir eins weiter. Gehen wir zu dieser berühmten Reich-Gottes-Terminologie. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Reich Gottes. Das ist ja ein Begriff, der zu manchen Irritationen geführt hat. Man hat diesen Begriff vom Reich Gottes, also ich bin Ihnen Beispiel. Erstes Beispiel war Jesus, Matthäus 15, 24. Zweites Beispiel war diese Bergpredigt. Und drittes Beispiel ist jetzt die Terminologie vom Reich Gottes. Und bei dem dritten Beispiel vom Reich Gottes ist die Terminologie vom Reich Gottes, hat oft zu einer ganz massiven Engführung geführt. Da mussten Leute so viel Bibelstellen überlesen, um die hinzukriegen, aber man schafft's. Dass sie gemeint haben, Reich Gottes wäre ein rein innerjüdisch-israelischer Begriff und würde nur meinen, eine Hoffnung des Volkes Israel zur Aufrichtung eines innerjüdischen Reiches auf dieser Erde. Das ist so eine kleine Vorstellung, die selbst ein Jude nicht hatte, geschweige denn die Bibel. Jeder Jude hatte vom Alten Testament, wenn er von der Herrschaft des Messias sprach, immer schon die Herrschaft des Messias im Blick, nicht nur in den paar Quadratkilometern des verheißenen Landes, sondern die Herrschaft des Messias schon aus jüdischer Perspektive hatte immer universalen Charakter, immer. Die geht zwar von Jerusalem aus, aber endet doch nicht am Mittelmeer und irgendwo am Jordan, sondern die Hoffnung des jüdischen Volkes war schon universal ausgerichtet. Wie anders wollen Sie denn die Jahwe-Königspsalmen verstehen, wo zum Ausdruck gebracht wird, dass Gott König ist? Worüber denn? Über Israel? Das wussten Sie sowieso schon. Über die Welt. Und deswegen wird der Messias selbstverständlich von Israel ausgehend herrschen über die Welt. Dann sollten wir, wenn die schon vierspurig gefahren sind, ja, nicht wieder zurück einspurig und behaupten, wenn es um die Herrschaft, das Reich Gottes ginge, ginge es nur um einen innerisraelitischen Auftrag. Nein. Der zweite Gedankengang ist, dass wir uns manches Mal in unserer Übersetzung gestört haben an dem Ausdruck Reich Gottes. Der ist eigentlich auch ungeschickt, weil er uns sehr schnell auf ein begrenztes Land stößt, wo eben dieses Reich, dieses Gebiet dieses Landes ist. Was aber der Ausdruck meint, Basileia Theou, meint ja Königsherrschaft Gottes, das ist gemeint. Und das Thema der Königsherrschaft Gottes ist der Überbegriff in der Bibel für das Gesamtziel der Heilsgeschichte Gottes. Das ist das Ziel der Heilsgeschichte Gottes. Die Aufrichtung der Basileia Theou, der Herrschaft, der Königsherrschaft Gottes. Anteil an der Königsherrschaft Gottes kriegen sie nur, jetzt kommen wir zu unserem Mittelpunkt, durch die Rechtfertigung des Gottlosen allein auf Gnade, aufgrund des Glaubens. Anders kommen sie in die Basileia Theou, in die Königsherrschaft Gottes, gar nicht rein. So. Wie nun aber diese Königsherrschaft Gottes aufgebaut wird, da hilft ihnen wiederum die heilsgeschichtliche Auslegung enorm. Denn da hat sich Gott jetzt etwas Geniales einfallen lassen. dass er das eben nicht auf einen Schlag macht, sondern dass er dazu seine ganz besonderen Werkzeuge hat, mit denen er das tut. Und ein Instrument zur Aufrichtung seiner Herrschaft ist die Herausbildung seines Leibes der Gemeinde, die er in der jetzigen Zeit gerade soeben fertig kriegt. Dauert noch ein bisschen, wie lange? Wissen Sie vielleicht besser als ich, aber er ist fast fertig so. Und wenn er dieses Organ fertig hat, hat er einen Teilabschnitt der Aufrichtung der Basileia TU, der Königsherrschaft Gottes, geschaffen. Einen Teilabschnitt. Aber Sie würden doch nicht sagen, wenn dann die paar Millionen Christen endlich zusammen sind im Leib des Christus, wäre das Projekt Aufrichtung Basileia TU beendet. Aber wo kämen wir denn hin? Sondern dann ist die beste Startbasis gegeben, um in die nächste Phase hinein zu marschieren, der Aufrichtung seiner Gottesherrschaft. Also wie die Nächsten nun Anteil bekommen an der Königsherrschaft und die Nächsten, die Anteil bekommen werden der Königsherrschaft in großer Zahl, in vollständig großer Zahl, ist nun eben sein auserwähltes Volk Israel. Aber Sie werden mir doch sagen, wenn Sie dann glücklicherweise auch mit drin sind und Anteil haben an der Königsherrschaft Gottes, damit wäre das Projekt der Königsherrschaftsaufrichtung doch nicht beendet, auf gar keinen Fall. Verstehen Sie? Und das ist das, wenn man es endlich mal begreift, dann geht es weiter. Und deswegen stutzen wir doch in der Offenbarung beim Bibellesen dauernd, weil so jedes vierte, fünfte Kapitel heißt es, jetzt hat er die Basileia TU. Man sagt, oh, ich habe es geschafft. Endlich hat er es geschafft. Und zwei Kapitel später, und er nahm die Basileia TU, dass die Königsherrschaft eintrat. Was war denn dann davor? Ja, und dann heißt es wieder, das heißt, es sind genau diese heilsgeschichtlichen Entwicklungsintervalle, bis die gesamte Königsherrschaft, 1. Korinther 15, bei wem ist? Bei Jesus, beim Sohn Gottes. Die gesamte Königsherrschaft ist beim Sohn Gottes. Alle Menschen haben Anteil an der Königsherrschaft des Sohnes Gottes. Was heißt das? Das heißt, nach dem, was wir in der Achse festgelegt haben, dass die Rechtfertigung der Gottlosen erfahren haben, allein aufgrund der Gnade durch Glauben. So. Und wenn das der Fall ist, dann ergibt er dieses gesamte Komplex der Basileia TU an wen? An den Vater. Und dann können Sie von einem vorläufigen Ziel der Heilsgeschichte unseres Gottes sprechen. Was sich dann ausgedacht hat, das wird er uns einmal sagen. Ja. Aber verstehen Sie, Heilsgeschichte jetzt zu verstehen, heißt, dieses Prinzip der Reich-Gottes-Terminologie nicht so eng zu fahren, es nicht nur innerjüdisch zu denken, sondern zu begreifen, das ist der paulinische Fachbegriff in 1. Korinther 15, das sollten wir nicht missachten, um das Gesamtziel der Gottesherrschaft zu bescheiden. Dass das unterschiedliche Teilabschnitte hat, das wissen wir auch. Kommen wir zum letzten Thema, das in der Heilsgeschichte immer eine große Rolle spielt. Das ist das Thema des Gesetzes. Das ist ein ganz wichtiges Thema, das Gesetz. Und das Gesetz spielt natürlich jetzt bei unseren Stockwerken eine ganz wichtige Rolle. Wenn Sie das sich vorstellen, dann sind wir natürlich mit Mose in einem ganz bestimmten Stockwerk gelandet. Da gab es ein Gesetz. Dieses mosaische Gesetz, das durch Gott am Sinai gegeben ist, hatte wiederum für dieses Volk verschiedene Bedeutungen. Und die gehen bei uns auch ein bisschen durcheinander. Die Bedeutung des mosaischen Gesetzes für dieses Volk war ganz einfach äußerlich erst einmal, dass es eine gute, tragfähige Ordnung für das wandernde Wüstenvolk gab und für die Zeit der Jahrhunderte der Königsherrschaft. Eine Ordnung, mit der dieses Volk leben konnte. Das hat noch nicht mal etwas damit zu tun, inwieweit dann nun dadurch in irgendeiner Art und Weise besonderer Religionsdienst geleistet wurde. Das war nur eine Basis, um gemeinsam tatsächlich leben zu können. So. Aber unter dieser einen Bedeutung taucht ja, da sind Sie jetzt biblisch fit, eine weitere Bedeutung auf. Dieses Gesetz sollte nämlich ein Schmerzverstärker sein. So gemein das ist, aber das sollte es. Es sollte ein Schmerzverstärker sein. Es sollte nämlich am Gesetz dem Menschen deutlich werden, dass er gar nicht in der Lage ist, dieses Gesetz überhaupt zu halten. Natürlich versucht das jüdische Volk, wie sie es auch getan hätten und tun, diesem Schmerzverstärker auszuweichen. Das ist ja ganz normal. Wie kann man dem Schmerzverstärkergesetz ausweichen? Indem man es so verwässert und so differenziert, dass auch noch der Letzte in der Lage ist, halbwegs hinzukriegen. Daraufhin gab es natürlich entrüstete Gegenbewegungen, die das Gesetz wieder auf den Leuchter gestellt haben, zum Beispiel die Pharisäer, die gesagt haben, diesen Verwässerungsvorgang, den ihr da macht, den machen wir nicht mit, wir meinen das ernst mit dem Gesetz. Haben aber gleichzeitig besonders stark den Schmerz wieder gespürt. Ja? Das heißt, das Gesetz hat eine schmerzverstärkende Funktion. Und gleichzeitig wissen wir, das ist wieder so eine Dimension des Gesetzes, dass das Gesetz natürlich auf eine ganz bestimmte Person zuläuft, nämlich auf Jesus, eine Christozentrik im Gesetz. Sehen Sie, Sie haben eine historische Ebene, damit das Leben halbwegs läuft. Sie haben eine spirituelle Ebene, damit die damals klar gemerkt haben, wir sind gar nicht in der Lage, das Gesetz zu halten. Und sie haben eine christozentrische Ebene, damit dieses Volk tatsächlich merkt, es läuft auf eine Person zu, auf den Christus. So, und dann kommt der Christus und von ihm heißt es in Römer 10, in Christus ist das Ende des Gesetzes geschafft. Wunderbar. Warum? Weil Christus das Gesetz in sich, in seiner Person, in Gänze erfüllt hat. Er hat das Gesetz als einziger, in der Weise, wie der Gesetzgeber, sprich Gott, es verstanden hat, dieses Gesetz erfüllt. Dann denken wir alle erleichtert, gut, das haben wir jetzt geschafft. Ja? Und jetzt kommt der, der wie kein anderer uns vom Gesetz befreit hat, nämlich der Apostel Paulus, und spricht, wir haben es ja schon, plötzlich wieder vom Gesetz. Nicht nur wie heute Morgen mit unserem Ochsen, sondern er kann tatsächlich auch vom Gesetz reden, wo man denkt, das kapieren wir jetzt aber nicht so auf Anhieb. Und das zum Beispiel auch nicht irgendeiner Anstelle, sondern mitten in dem ja das gesetzesfreie Evangelium verkündenden Römerbrief, heißt dann in Römer 13, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren, was da sonst an Geboten ist. Das wird in diesem einen Wort zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Also, mein Lieben, an die Arbeit. Das Gesetz ist wieder da. Ja, natürlich ist das Gesetz wieder da. Selbstverständlich ist das Gesetz wieder da. So die Frage, auf welcher Basis ist es wieder da? Ist es da als Schmerzverstärker? Ha, hoffentlich nicht. Denn Sie brauchen doch keinen Schmerzverstärker mehr. Sie sind doch mit mir zu Christus gegangen und haben die Rechtfertigung des Gottlosen allein aufgrund Gnade durch Glauben erlebt. Und auf der Basis stehen Sie doch, gerechtfertigter Gottloser. Wozu brauchen Sie nicht noch ein Gesetz? Ach, Sie müssen doch irgendeine Möglichkeit kriegen, zu antworten auf das, was Sie erlebt haben. Neutestamentliche Ethik ist Antwort auf das, was ihnen in Christus geschenkt wurde. Sie haben alles gekriegt, alles geschenkt bekommen. Und dann fragen sie automatisch, was soll ich denn jetzt tun? Wie soll ich dir das zeigen? Wie soll ich das zum Ausdruck bringen? Was hättest du denn gern? Und dann sagt Gott, fang doch mal an zu lieben. Sag danke, werde ich tun. Ich werde dadurch aber nicht besser, als ich schon bin. Denn in Christus bin ich ja gerechtfertigt. Was geschieht denn dann aber dann dadurch? Es geschieht die Möglichkeit, dem, den ich liebe, eine Antwort zu geben. Das geschieht. Sie kriegen eine Antwortmöglichkeit für ihre Liebe. Das ist neutestamentliche Ethik. Als das Paulus den Römern geschrieben hat, Sie kennen den Römerbrief, haben die ihm gesagt, Paulus, das ist uns zu unsicher. Wir kennen die Pappenheimer. Wenn da nicht der Grill des Gerichtes unten drunter brutzelt, machen die gar nichts. Und Paulus sagt, doch, die machen sogar mehr, als wenn der Gerichtsgrill brutzelt. Wenn ein Mensch geliebt wird, hast du in ihm eine Motivation angelegt, die du mit keinem Gericht sonst hinkriegst. Nur eins muss ihm klar werden, dass er geliebt ist. Der Motor neutestamentlicher Ethik ist, ich bin geliebt von Jesus. Und dieser Motor, wenn der läuft, dann stellt sich für sie automatisch in Anführungszeichen die Frage, Jesus, wie kann ich dich irgendwie wieder lieb haben? Und dann sagt er ihnen, fang an zu lieben. Damit kannst du mich zum Beispiel lieben. Das heißt, das Gesetz ist absolut weg. Und das Gesetz ist wieder da. Aber heilsgeschichtlich bitte ganz sauber. Okay? Und das ist eine riesengroße Hilfe. Und dann bin ich auch geschützt vor Verirrungen. Verirrungen tauchen dann zum Beispiel auf, wenn das Gesetz zu einer Mischform der Religion gemacht wird. Das passiert in unserem Land sehr, sehr häufig. Mischform der Religion taucht da auf, wo wir Menschen haben, die in Anführungszeichen anständig christlich leben. Das ist ja kein schlechter Zustand. Aber hilft, um Anteil zu bekommen am Reich Gottes, nach dem, was wir klar aus dem Neuen Testament wissen, einfach nicht. Und das muss uns deutlich werden. Und manchmal fangen da selbst gestandene Christen an, so eine eigenartige Speziallehre einzufädeln. Sie gehen einfach an den Zentraltexten vorbei und rutschen aus dem Evangelium zurück in die Religion. Wenn Sie da klar stehen und eine heilsgeschichtliche Linie haben, können Sie da nicht irritieren. Sie werden einen Menschen, der in Anführungszeichen anständig christlich lebt, ja deswegen nicht missachten. Umgekehrt, schön, dass er so lebt. Aber Sie werden ihn auch nicht bestätigen, als ob das schon das Ziel aller Dinge wäre. Sondern da zum Ausdruck bringen, Religion ist das eine, christlicher Glaube ist das andere. Rechtfertigung der Gottlosen, allein durch Gnade, aufgrund des Glaubens, ist eine Marke, die nicht verwässert werden darf. Wer die Marke verwässert, steht nach dem Galaterbrief tatsächlich unterm Gericht. Denn der entleert das Kreuz. Und das ist wirklich gerichtsmächtig, wenn wir das tun. Ich hoffe, so, Sie spüren so ein ganz, ganz klein wenig, dass da eine Menge Potenzial da drin steckt in dieser Thematik. Und wir da anmerken, wenn ich das zusammenhalte, dann entdecke ich, da kann ich richtig gut mit selber leben und andere auch begleiten. Und dazu gehören natürlich jetzt auch die letzten beiden Regeln, die wir da noch haben, nämlich heilsgeschichtliche Auslegung erweist sich in der Praxis als angemessen. Als angemessen heißt den Texten und dem Inhalt, nämlich der Bibel, angemessen. Dadurch nämlich, dass die Bibel ernst genommen wird, absolut ernst genommen wird, dass sie in ihrer Geschichtlichkeit ernst genommen wird, in ihrer Spezialität der Offenbarung, sie läuft nicht einfach nur linear ab, sie hat ihre gaußsche Kurve, wird ernst genommen, das ist damit gemeint. Diese heilsgeschichtliche Auslegung ist nicht nur in dem Sinne also angemessen, sondern auch tragfähig. Wir erleben sie als tragfähig und gemeindebauend. Das Ziel einer Auslegung heute ist gemeindebauend. Dadurch muss Gemeinde gebaut werden. 1. Korinther 12, 14. Der Leib des Christus muss aufgebaut werden. Dazu dient das entscheidende Instrumentarium, die prophetische Auslegung des Wortes Gottes. Dazu muss eine Auslegungsrichtung dienen. Aber umfassend gemeindebauend und umfassend tragfähig meint für mich auch, dass wir damit merken, wenn wir in dieser heilsgeschichtlichen Auslegung zu Hause sind, können wir richtig gut operieren auf dem Feld der gesellschaftlichen Trends. Siehe heute Morgen unsere Fragen mit der Blackbox. Können wir gut operieren im Verstehen der Zeitgeschichte, Thema Israel, Thema Religionen, Thema Weltanschauung, können wir gut operieren mit unterschiedlichen Religionskräften, die wir leben. Überall merken wir, mit dieser Art, dem Verstehen der Heiligen Schrift, sind wir gut unterwegs. Sie bestätigt sich ununterbrochen, dass wir damit absolut sauber marschieren, ohne andauernd zu merken, da funktioniert meine Auslegung nicht und da klatscht sie gegen die Wand und da komme ich nicht weiter. Sondern sie bietet mir eine Handhabe, mit der ich merke, wow, da komme ich ja richtig gut durch. In Gemeinde, in Gesellschaft, in beruflichen Feldern, in ethischen Fragen. Mit diesem Instrumentarium erlebe ich eine umfassende Tragfähigkeit dieser Auslegungsrichtung. Und, damit möchte ich aufhören, heilsgeschichtliche Auslegung führt zum Glauben. Sie führt zum Glauben und zur Anbetung Gottes. Glauben heißt Vertrauen setzen auf Gott im ganz normalen alltäglichen Umfeld. Und der heilsgeschichtliche Auslegung führt zum Glauben, denn sie ermutigt den Menschen tatsächlich nun aufgrund dessen, was er da gehört und gelebt und gesehen hat, jetzt auf Gott auch sein Vertrauen zu setzen. Auf den Gott, in dessen Zukunft meine Geschichte schon drin ist, auf den Gott, der mich erwählt hat, auf den, ach, Sie können jetzt alles aufzählen. Sie hat glaubensgründenden und glaubensfördernden Charakter, eine heilsgeschichtliche Auslegung. Und letztlich führt sie zur Anbetung Gottes. Und deswegen möchte ich gerne das Ihnen klar machen, dass in einem der größten heilsgeschichtlichen Texte der Bibel, Römer 9 bis 11, interessanterweise der Apostel Paulus nicht mit einem wahnsinnstheologischen Schlusssatz aufhört, sondern womit hört er auf? Mit einem Lobpreis. Das heißt, eine Auslegung muss dazu führen, dass Gott über seiner Heilsgeschichte, über dem, was er ist, angebetet wird. Römer 11, 33, Ergebnis des heilsgeschichtlichen Durchgangs, insbesondere des Themas Israel, auf welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes, wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Wer hat des Herrn Sinn erkannt? Komplexität der Offenbarung, sage ich nur. Wer hat des Herrn Sinn erkannt? Wer ist sein Ratgeber gewesen? Wer hat ihm etwas zuvor gegeben, das Gott es ihm vergelten müsste? Denn von ihm, durch ihm, zu ihm sind alle Dinge, ihm sei Ehre in Ewigkeit. So hört der Apostel Paulus auf, wenn es um Heilsgeschichte geht. Und wenn Sie diese sieben Leitsätze beachten, praktizieren, dann hoffe ich, denke ich, fahren Sie richtig gut mit der Bibel. Da fahren Sie richtig gut und werden gute Ergebnisse haben für Ihr eigenes Leben und auch für die Sie Mitverantwortung tragen. Und da eine Frucht sehen dürfen, die auf Dauer sich bestätigt und auch bleibt. Und das war so der Kern dessen, was ich in diesem Tag Ihnen gerne weitergeben wollte. Herr Jesus Christus, wir wollen dir einfach danken, dass du nicht sprachlos geblieben bist. Wir hätten dich ja gar nicht zwingen können zu reden, aber du hast es getan. Du bist nicht schweigend geblieben, du hast dich geäußert. Und hast dich faszinierend geäußert in deinem Wort. Und wir lieben die Bibel, wir lieben dein Wort. Und wir danken dir, dass du uns auch aus dem Wort heraus eine Verstehensgrundlage gibst, wie wir mit diesem Wort wirklich gut umgehen können. Wir wollen es nicht missbrauchen, wir wollen es nicht einengen, wir wollen es nicht verflachen, wir wollen es nicht komplizierter machen als nötig, aber auch nicht verwässern. Du kennst unser Herz. Danke für die Impulse auch an diesem Tag. Danke für die Erinnerung an schon Bekanntes. Danke für neue An- und Aufregungen, die du uns gibst. Dein Heiliger Geist soll es in uns wirken lassen, immer wieder neu. Damit wir zu Menschen werden, die mit deinem Wort solide und fruchtbar umgehen. So, dass wir selber im Glauben gestärkt werden, andere, die in unserem Umfeld sind, ebenso. Und wir vor allem zu dem einen hingeführt werden, dich, unseren Gott, zu anbeten und zu preisen, der Heilsgeschichte ausgedacht, beschlossen, umgesetzt hat und umsetzen wird. Danke, dass du der bist dass du warst und dass du kommst, du der Allmächtige. Amen. Amen.